This is Gino the announcer, and you are listening to the Barbell Program Podcast with Peter and Alex. The bar is loaded.
So, klatschen. 3, 2, 1.
Also wirklich, mittlerweile professionell. Dere.
So, willkommen zur nächsten Folge vom The Barbell Program Podcast, wo es darum geht, wie wird man stärker, wie wird man muskulöser, aber nicht, wie wird man leaner. Dazu brauchen wir einen anderen. Und es geht auch immer wieder um Neuerungen im Kraft-3-Kampfsport, auch genannt News im Powerlifting. Und da auch über das Equipment. Vorher haben wir schon ein bisschen was vorgestellt, wie es mit den neuen Punkten aussieht. Mhm. Und heute, Peter, hast du überlegt, beziehungsweise Fragen bekommen über etwaiges Equipment, was man im Rohkraft-3-Kampf verwenden darf. Mhm. Und vor allem, wo es der Unterschied zwischen den jeweiligen Marken ist.
Genau, völlig richtig.
Steigen wir mit dem ein.
Gern sogar.
Sehr gut.
Ich bin nämlich ein sogenannter Early Adopter. Das heißt, einer von den ersten Trotteln, die sich irgendwas kauft, wenn es rauskommt. Und
so mit einem Lukas als Taritz-Programm, glaube ich, vorher.
Völlig richtig.
Ja, genau.
In dem Fall auch ein klassischer Einfahrer. Nein, so kann man das nicht sagen. Also, ich glaube, man muss im Internet immer dazu sagen, wir werden von nichts gesponsert und wir kriegen von nichts ein Geld. Ja? Also, das, alles, was da ist, haben wir sie selber gekauft, beziehungsweise stimmt nicht. Titan ist ja so gut und unterstützt den ÖVK, zumindest die Kaderathleten. Und da sind die abgefallen für den ÖVK. Und ich war ein sogenannter Early Adopter von den Mark Bell Slingshot Knee Sleeves und da haben mir einige gefragt, was ich von denen halte. Ja, sehr ewig lang oder waren eine Zeit lang in der Produktion, dann waren sie eine Zeit lang eben nicht IPF approved und jeder hat davon gesprochen, ja, super starke Knee Sleeves bringen extrem viel, weil sie vorhin so eine Art Denimstoff haben, so eine Art Jeansstoff haben sollen. Und jeder hat gesagt, das sind die besten Knee Sleeves und auch wenn man die Slingshot-Seite selber hernimmt, also stiffest Knee Sleeves on the market. Ja. Wenn man sich anschaut, stiffest Knee Sleeves on the market im Vergleich zu
den da,
sind sie mal grundsätzlich nicht. Ja. Und einige haben mich gefragt, ich soll da ein bisschen meine Erfahrungen darüber berichten.
Was mir ein bisschen offen ist, dass da das, weil es vielleicht Steve auf das bezieht, dass sie das Stretchverhalten massiv von den anderen unterscheidet, weil durch diesen Denimstoff da vorne drinnen ist du eigentlich kein Stretch möglich.
Das stimmt, oder? Der macht relativ zu. Ja. Die Frage ist halt, oder die Sache ist halt, wenn das am Knie dann ist und wenn sie das Knie dann biegt, ob das ist, was wirklich was bringt.
Richtig.
Ich glaube nämlich eher nicht. Ja. Sache ist die, ich habe ein paar Wochen damit trainiert. Man muss dazu sagen, die Version, die ich habe, das ist die einzige, die es aktuell noch gibt, ist die nicht IPF-approved. Man muss dazu sagen, das ist, ja, das alleine ist schon geil. Ne? Ja. Aber man muss dazu sagen, Mark Bell oder die Firma Slingshot war da recht geil, weil sie haben am ersten Tag, wie die IPF Approved List rausgekommen ist, sofort Werbung gemacht, es gibt weltweit gratis Shipping und alles ist jetzt approved, war ich natürlich sofort dabei. Problem ist, am Tag darauf ist dann die IPF draufgekommen, na, das Modell, das es da zu kaufen gibt, ist nicht IPF Approved, weil es hat zwei Gummilippen innen, einmal oben, ja, und einmal unten, die das Rutschen von dem Knee Sleeve verhindern sollen.
Was ja dann, wenn das ein sehr stretchresistentes Material ist und vielleicht sogar Kraft aufnehmen könnte, sinnvoll wäre.
Genau.
Ja.
Weil das wäre so, es wäre so der erste Versuch in Richtung Bandage zu simulieren eigentlich.
Ja.
Ne? Wobei eigentlich ist nur Jeans, ein Stücke von einer Jeanshose.
Ein Gino, ne?
Ja. Und auch da kein besonders dicker Jeansstoff. Ja. Ganz egal. Auf jeden Fall hat es die Firma Slingshot relativ geil gehandelt, weil sie gesagt haben, okay, alle, die schon bestellt haben, wir produzieren jetzt eine IPF-Approved-Variante ohne diese Gummilippen.
Anti-Slip.
Das sind nämlich auch die Grippy X-Leaves und die anderen sind dann die IPF-X-Leaves oder so.
Ja.
Und man möge mich korrigieren, das weiß ich noch nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall wird eine zweite Charge produziert oder wird dann die nächste Charge produziert, die IPF-Approved ist. Die ist auch dicker, weil Das ist auch, der Sleeve ist auch merklich dünner als SPD oder zwei Marktführer SPD und Titan, die die maximale Dicke von 7 mm komplett ausnutzen.
Das
sind maximal
5, der erinnert mich an Rehband irgendwie.
Genau, das sind 5 mm. Es ist fast ein bisschen wie der Rehband.
Also jeder, der sich noch an diese blauen alten vor allem Rehband erinnern kann, die Strongman früher verwendet haben, also schon vor 15 Jahren, wo es die SPD das Ganze noch nicht gegeben hat, das fühlt sich von der Dicke her so ähnlich an. Gell?
Ist auch ein bisschen so ähnlich. Nur, dass die Rehband hat es dann auch schon in 7 mm nachher gegeben. Mhm. Ja. Und die Rehband haben wir das Problem gehabt, vor allem die 5 mm, dass sich die extrem zusammenknudelt haben jedes Mal beim Trainieren.
Dann hast du auch ein paar Tellersehnen Bundle gehabt.
Das heißt, ich habe ein paar Wochen damit trainiert und meiner Meinung nach, ich habe vorher immer SPD gehabt oder eben hin und wieder Titan und meiner Meinung nach ein bisschen weniger Unterstützung, wenn man das überhaupt sagen kann im Raw-Bereich als alle anderen. Alle Sleeves, die ich da habe, sind Größe X-Large, bei mir immer gleich. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan davon oder glaube nicht unbedingt, dass es was bringt, wenn man sich engere Knee-Sleeves anzieht für einen Wettkampf, weil es nämlich nichts bringt.
Ja. Also grundsätzlich ein Neoprenmaterial, also das die Basis auch von dem da ist, kann halt sehr wenig, man korrigiere mich als Materialphysiker oder was auch immer, es kann sehr wenig Kraft speichern in einer gestretchten Position. Also es ist sehr wenig potenzielle Energie, wenn ich das Ganze stretche, das merkt man ja. Also das heißt, wenn ich dadurch, dass ich es enger habe und das Ganze sich eventuell mehr stretchen lassen würde, bringt es kaum etwas im Rückzug von der ganzen Bandage, also von dem ganzen Knee Sleeve. Wo ich glaube, wie du das siehst, also wo ich eigentlich sicher bin, dass es mehr Grund ist, warum Sleeves funktionieren, ist durch dieses generelle Kompressionsverhalten auf der Muskulatur, auf dem Gelenk, was zu einem Feedback-Mechanismus führt im Körper und dazu führt, dass der Körper glaubt, das ist eh noch alles kein Problem, weil eh noch alles extrem stabil ist. Man muss ja nur mal zum Beispiel den Oberschenkel, auch wenn man nur mit einem Verband bandagiert, also nicht das Gelenk, sondern nur den Oberschenkel, wird es draufkommen, dass ihr stärker seid.
Ja.
Und das ist das Sleeve, also das ist meiner Meinung nach vor allem der Nutzen vom Sleeve und da ist ziemlich wurscht, ob der jetzt um eine Nummer kleiner ist oder größer.
Ja. Relativ genau, ja.
Also beste viel vom Kopf, ja.
Viel vom Kopf, ja. Das glaube ich nämlich auch. Ich habe mit einem von deinen Athleten, mit Walner Matthias, darüber gesprochen, weil der kann zum Beispiel in seiner Technik, wie er anzieht, ich glaube, er hat normal Large SPDs, kriegt aber S auch hoch. Und er hat gesagt, also natürlich ist das Ganze enger und unangenehmer, bringt aber genau, also er spürt genau keinen positiven Effekt. Ja. Ich glaube, ich bin da, vielleicht ist das auch eher, weil ich aus dem Equipped-Bereich jetzt dann auch viel komme oder viel damit unterwegs bin. Ich glaube, wenn wer sowas will in die Richtung, dann muss er sich die Knie bandagieren.
Ich glaube auch, ich habe nämlich immer XL und L gehabt und ich muss ehrlich sagen, ich habe zwar beim Wettkampf immer die L angezogen, war mir aber mit XL viel lieber. Was noch auch dazu kommt, ist, dass was sehr wohl etwas bringt, ist das Stauchungsmaterial hinten. Also das ist wie, wenn du hinten in der Kniekehle mehr Material hast, was sich komprimiert, dann ist schneller, wie soll man sagen, und das ist Knie ist, und da hinten ist mehr Material, dann hast du erstens einmal weiter weg vom Drehpunkt schon einen Kontaktpunkt, das bringt ein bisschen was. Ja. Und je mehr da staucht, desto mehr eigentlich schiebst du das Knie auseinander und es wird schon in den Bändern oder in den Sehnen, in dem Fall, ein bisschen Energie gespeichert eventuell. Ja. Wenn du da hinten, wenn man sich in die Sleeves da hinten ein paar Taschentücher einlegen würde, ja, das macht's bitte nicht, dann könnte das bei der Kniebank schon was bringen. Hat man das Knie zwar zusammen, aber...
Ja, man hat eine künstliche Massehemmung durchs Neopren quasi. Das ist
wie, wenn du mehr Hems hast.
Ist, ich hab da auch... beim Bandagieren gibt es ja auch 100.000 Varianten in Wahrheit, wie man bandagiert. Ich meine, es haben sich so 2, 3 durchgesetzt, wie es die meisten machen. Aber manche machen es zum Beispiel so, dass sie mehr Material in der Kniekehle bandagieren. Mhm. Ja? Machen vor allem, auch da bin ich jetzt nicht der größte Experte, aber machen, soweit ich weiß, auch viele Verbände, wo längere Bandagen als bei uns erlaubt sind, ja? Um immer ein bisschen mehr Massehemmung zu erzeugen. Da ist auch die Kniebeugentiefe eine Spur andere, vielleicht macht das dort auch Sinn. Da muss ich auch sagen, finde ich auch die X-Sleeves, die Yellow Jackets von Titan relativ geil, weil die relativ viel Material haben, also die wirken echt dick.
Das heißt, die wirken fast dicker als die.
Ja, ist arg, also die haben sicher die maximal erlaubte Dicke. Und man hat das wirklich das Gefühl, als ob sich da im Knie hinten ein bisschen was zusammenschiebt beim Beugen. Also ich habe die, man muss sie halt ich glaube, das sind sogar nur Large. Ich glaube, das da habe ich sogar nur. Ja, sind sogar nur large.
Den musst du aber ein bisschen kleiner.
Sind large, genau. Kaufen, sind aber, wenn nicht sogar größer
als die XL. Du musst fast eine Nummer kleiner kaufen. Ja.
Du musst mindestens eine Nummer kleiner nehmen.
Das sind größer eigentlich.
Zusätzlich auch noch.
Na, unten, schau mal. Oben sind es eigentlich. Oben sind es eigentlich kleiner, ne?
Ja, aber
unten sind es. Sie sind grob, das ist nicht so extrem konisch, ja.
Also SPD hat halt einen konischen Schnitt.
Was für dicke Wahlen echt ein Problem ist.
Ja,
das aber das ist einiges besser. Ne,
also das ist auch das meiste Feedback, das man bekommt, dass dieser konische Schnitt, solange man einen SPD-Nissleaf über die Wade bekommt.
Aber ein bisschen vielleicht, ja. Das ist da unten, obwohl es eine Größe klein ist, offiziell 2 cm weniger. Sehen, ne? Die Hörer sehen das jetzt nicht. Ja.
Aber wir vergleichen gerade die Yellow Jackets und die SPD-Nissleafs und der SPD-Nissleaf hat halt einen konischen Schnitt. Und der Yellow Jacket dann nahezu geraden Schnitt, also einen so klassischen Röhrenschnitt. Oder wenn man es im Jeans-Bereich vergleicht, ein Tapered Fit mit einem Regular Fit.
Tapered?
Tapered, ja, das ist das, was der nach unten zusammengeht. Frag mich, Jeans-Experte,
ja, sagt kurz.
auf jeden Fall, die sind wirklich, wirklich super zum Beugen. Haben durch das dicke Material, zumindest subjektiv, wie du gesagt hast, durch dieses Feedback, subjektiv hat man wirklich Unterstützung oder glaubt man wirklich Unterstützung zu haben und ich finde die wirklich ganz geil. Im Vergleich dazu, wenn man meine, das sind meine SPDs, die habe ich gekauft, wie SPD am Markt gekommen ist.
Du bist gnad, da hätten unsere Kampfrichter schon was dagegen.
Ja. Und, ja. Hätten sowieso was dagegen, weil, gut, da steht Titan drauf, das kennen die meisten noch, ne?
Ach so, ja.
Aber was ist denn das?
Was ist denn der? Ja, so ist der steifer Hund.
Der ist nicht erlaubt, glaube ich, ist stick. Aber auf jeden Fall, das sind die SPDs der ersten Generation. Die, wenn man die anschaut, ich habe die, seit ich Kraft-Dreikampf mache, also seit der SPD gibt
es. 2013, glaube ich, haben das angefangen.
Genau, die habe ich sicher 2013 gekauft.
Ja.
Und die schauen eigentlich aus wie neu und die habe ich jedes Beugetraining oben gehabt.
Das stimmt. Die riechen auch noch enorm gut. Ich muss sagen, ich habe nämlich die auch gekauft 2013. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir im Beta seine hergeben. Es gibt noch kein olfaktorisches Podcast-Fernsehen oder sonst irgendwas, aber wir hätten es nicht ausgehalten. Wir haben aber da ein bisschen einen anderen Zugang. Ich bin der Meinung, und jetzt hoffentlich schreibt es euch noch alle an, dass je mehr, deine sind ja smooth, ist ja Wahnsinn. Meine sind wie ein Reibpapier, ja. Dass je mehr Salz da drinnen ist, desto mehr bringt. Ja, desto härter werden sie.
Die Sorge ist, ich weiß nicht, entweder schwitze in der Kniekehle nicht oder schwitze
beim Knie. Das ist ein Wahnsinn, wenn du das neu kaufst.
Ich habe die noch nie gewaschen.
Echt nicht? Das ist, wenn du das neu kaufst.
Also entweder ist mit meinem Schweiß was falsch.
Du schwitzt nur Wasser, du bist extrem ökonomisiert. Ja, du waschst das jedes Mal, wenn du das anhast.
Ja. Kniedialyse.
Sag nie, ja. Aber also zum Fazit ist, dass du der Meinung bist, dass erstens einmal vom Anziehverhalten Nummer eins und auf der anderen Seite auch vom Supportverhalten die Yellow Jacket dir auf jeden Fall am meisten taugen.
Ja, ich habe halt im Training immer die SPDs eigentlich verwendet, einfach nur, keine Ahnung, weil ich brauche die wahrscheinlich, glaube ich, in M. Ja, dass noch besser werden. Und ich habe wirklich, also wer mich kennt, ich habe jetzt nicht die dünnsten Oberschenkel und die dünnsten Knie. Also die müsst ihr wirklich relativ klein aber bestellen. Die
müssen wir mal ausprobieren, gell?
Ja, die sind wirklich geil. Ja, die sind wirklich super.
Ich bin auf jeden Fall der Beinpress.
Wurscht. Auf jeden Fall, was mich die meisten gefragt haben, halt, wie die X-Leaves abschneiden und ob es Sinn macht.
Also, sie nämlich
um 85 Dollar zu kaufen. Es gibt jetzt einen deutschen Webshop auch. Aber ich glaube, unter 90 Euro wird man es nirgends bekommen. Ja.
Die kostet übrigens knappe 80, ein bisschen drunter sogar.
Ja, ich glaube 75.
Und die kostet ungefähr 80.
Ja. Also preislich sind fast alle, also sind die Marktführer relativ gleich, die halt eine Spur teurer.
Das wird jetzt noch so sein, bis es mehr kriegen in Europa, glaube ich.
Ja, also die kosten 85 Dollar und ich glaube, die kosten beide auch in Amerika so um die 80 Dollar. Also es ist circa das Gleiche.
Ich habe gehört, dass Mark Bell für das IPF-Approval von Slingshot und seinen Produkten in Summe knapp eine halbe Mille zahlt für die nächsten 4 Jahre oder 300.000?
Ich glaube 350.000 für die nächsten 3 oder 4 Jahre.
Ja. Dazu muss man sagen, dass glaube ich 30.000 ist glaube ich der Grundpreis, den man überhaupt hier zahlen muss, um irgendein Teil von Equipment approved zu bekommen. Und dann je nach Equipment, von Handbandagen von 5.000 aufwärts zu halt, ja, wahrscheinlich so ein Knee-Sleeve-Steirer, ne?
Ich glaube, ein Gürtel kostet 100.000 oder so.
Ja, und da kann man sich eh vorstellen, wie das alles zusammenkommt, und der wird halt von jedem Produkt eins in der Palette drinnen haben, ja. Von Gürtel über Anzug, also über Singlet.
Er hat alle Singlets approved.
Ja, ja. Das kostet dann schon was, ne?
Also, wenn wir kurz nachschauen nachher, aber er hat die Handgelenksbandagen waren schon approved. Die Gangster-Raps, die waren schon. Aber, ja, ist ja urgeil, ne? Die haben wir wirklich gekauft. Allein wegen dem Namen. Also die Handgelenksbandagen waren schon approved. Jetzt sind es alle Singlet. Alle Singlets sind approved und eben die Knee-Sleeves auch und die Gürtel auch. Ja? Gürtel habe ich da im Studio schon einen gesehen. Stimmt, damit.
$250.000.
Ja, 250.000.
250 schon. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nein, aber Gürtel... hat einer im Studio da angehabt, den habe ich mir mal kurz angeschaut. Obwohl ich nur kurz in der Hand gehabt habe, qualitativ minderwertiger als die Titan oder Intergürtel. Ja? Aber die, schau, im Endeffekt wahrscheinlich sind alle aus derselben Ledermanufaktur irgendwo in
Man
Asien.
Man sagt ja, dass Titan angeblich in den USA produziert.
Man sagt auch, dass SPD in England produziert.
Okay, ich stehe sogar in den Links drin. Ja. Ja.
Aber das ist genauso, wie man wahrscheinlich sagt, dass das iPhone in Amerika also produziert worden ist.
Designed.
Genau, ja. Designed. Ja. Also das ist die Frage. Genau, da haben wir alles, was approved ist. Und es sind halt alle Knee-Sleeves eigentlich, die sie haben jetzt, approved. Und das sind diese Extreme X Knee-Sleeves, die ich jetzt dann auch nachher gratis zugeschickt kriege, was ziemlich geil ist von Slingshot. Ja. Und die schauen ein bisschen anders aus eben. Aber man sieht sogar da am Model, dass er sie zusammenschirmen. Aber das Problem habe ich nicht gehabt bei meinen Haxen. Ja. Auf was ich mich freue, die habe ich leider noch nicht, aber das wird die Equipped-Leute danach interessieren. Die Knee-Wraps. Die Knee-Wraps sind auch approved. Und auf die bin ich schon gespannt.
Okay.
Weil die sind, glaube ich, so eine Mischung zwischen den Titan Gold Standard mit ein bisschen mehr Zug. Okay. Gold Standard sind ja...
Brettlhart,
ja. Aber das Mittel der Wahl, wenn man alle osteuropäischen Länder sich anschaut, wickeln alle, fast alle Goldstandard oder DHP, Titan. Und auf die bin ich echt gespannt dann. Weil wenn sich die ein bisschen besser ziehen lassen als die Goldstandard, dann wird es wirklich geil.
Da gibt es ja mehr oder weniger, man kann da zwei Schienen fahren. Entweder diese, die auf einmal zumachen, nämlich die eher harten, oder stimmt das? Und dann eher elastischeres Material.
Ja, also
was
ja.
Konstant ein bisschen mehr zunimmt.
Genau, also grundsätzlich ist bei den Bandagen eher die elastischer sind die, wo man mit ein bisschen mehr Rebound arbeitet.
Ja.
Und die härteren sind halt die mehr stoppende, bremsende Wirkung haben.
Das ist beim Shirt übrigens das Gleiche, beim Anzug nehme ich an. Ne?
Ja, wobei da bist du halt vom Material limitiert, weil da gibt es mittlerweile nur ein Material, was sich durchgesetzt
hat. Also, okay.
Aber das kommt auch viel darauf an, wie man es bandagiert. Also man kann auch harte Bandagen so wickeln, dass sie mehr Rebound geben. Mhm. Ja? Oder man kann auch weiche so bandagieren, dass sie nur bremsen zum Beispiel.
Okay.
Das beste Beispiel sind die die schwarz-roten, glaube ich, Z-Bandagen sind das. Die sind extrem weich, lassen sich aber so ziehen, dass die komplett zumachen.
Okay, das sind solche, was du vor.
Nein, das ist subjektiv. Also, man kann Bandagen vorwickeln und dann bandagieren. Ja. So hat man es eher früher gemacht.
Ja.
Und so machen es teilweise manche osteuropäischen Länder immer noch. Ukraine oder Russen.
Bohrmaschinen.
Ja, das habe ich in Tirol gesehen.
Ja.
In Salzburg, von einem Tiroler, aber Wahnsinn. Dann nehme ich, oder was macht
der? Bandagen auf,
bitte.
Hinterher gestanden und gehalten.
Oder ich wickle zum Beispiel nie vor. Oder die meisten, die jetzt mittlerweile bandagieren, wickeln nicht vor. Was den Vorteil hat, man macht die erste Wicklung unterm Knie fest zu und dann kann man mit zwei Händen ziehen. Mhm. Was, wenn man in einer Hand die Rolle hat.
Was sonst nicht geht und damit,
Was schon geht, wenn du große Hände hast.
Ja.
Ja, aber ich habe eher, die das Video sehen, eher kleine Hände. Ja. Und mit kleineren Händen kannst du nie so fest ziehen. Und so kann ich wirklich mit zwei Händen, nämlich, ich weiß nicht, ob er das hört oder ob es irgendwer hört, der einen Reidel Christian kennt. Reidel Christian, einer, der den Bodyformern in Salzburg sehr viel beim Equipment auch ausgeholfen hat.
Guter Bandeldrucker.
einer der besten Punkedrucker in Österreich. Halt leider, also leider aber halt nicht IPF. Leider deswegen, weil er nicht einer meiner Athleten ist.
Weißt du, bei uns im Gym, so haben die Leute zum Zuschauen angefangen.
Ja, ja, das ist immer ein Wahnsinn.
Wie pro Scheiben sind 10 Leute dazugekommen. Ja, also pro Scheiben, pro Seiten, weil die Scheiben sind ja nicht die sind ja keine schwarzen Scheiben, die gesteigert worden sind, sondern jedes Mal rote.
Ja.
Bis auf 230 war.
Ich glaube, 2000, Schlag mich tot, Weltmeister waren bei der WURB.
Ja.
Nicht WURB, WRBF, bei der vom Sarichev. In seiner Gewichtsklasse. Also unglaublicher Bankdrücker. Und was ich mir sagen habe lassen, der krankeste Bandagierer, den es gibt. Ja. Auf jeden Fall habe ich mit dem auch ein bisschen drüber gesprochen. Der bandagiert genauso wie ich. Jetzt weiß ich nicht, von der Härten wahrscheinlich nicht. Aber auch mit zwei Händen übers Knie oben drüber ziehen, runterlegen und dann unten wieder mit zwei Händen drauf ziehen. So kriegst echt relativ viel Zug drauf. Ja. Mhm. Also das halt.
Das ist gut, dass du das jetzt eigentlich sagst, weil es steht noch kein Datum fest, das haben wir vielleicht voriges Mal schon gesagt, aber wir werden das nochmal kurz wiederholen. Wir werden im Sommer, Anfang Sommer, beziehungsweise Anfang Sommerferien, ja, so einen Equipment-Workshop bei uns im Gym anbieten, wo der Peter und auch der Huber Alex hoffentlich.
Ja, Huber Alex habe ich noch keine Rückmeldung, aber den Jandarek habe ich auch gefragt, der ist wahrscheinlich auch zu jeder Schandtat bereit.
Wo man auch lernt, okay, wie verhält sich Equipment, wie bandagiert man vielleicht, wie fühlt sich das überhaupt an, wenn man in der Wäsche drinnen ist. Ja. Da sollten doch Kraft-3-Kämpfer, die schon ein bisschen was raw gemacht haben. Das ist eigentlich für alle die was vielleicht nochmal Equipment ausprobieren wollen.
Genau, ja. Also ich meine, grundsätzlich ist für jeden, der Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben kann, dann und irgendwie im ÖVK-Wettkämpfe macht. Aber das wäre halt die Möglichkeit, um da relativ schnell relativ viel Input von sehr, sehr guten Leuten zu bekommen. Wie eben Huber Alex und den Jandarek Andi, die halt die
zwei besten,
zumindest die zwei besten 93er sind, die wir je gehabt haben. Und das wird ganz cool, ja, hoffe ich.
Aber da halt noch auf dem Laufenden, wann genau das sein wird und
nur schauen,
wie es genau ablaufen wird.
Jetzt, wie es so ausschaut, ist wahrscheinlich der erste Termin, den wir sich überlegt haben, wieder frei.
Passt ja perfekt. Ja.
Also das könnte sich vielleicht
eher ausgehen. Das passt sogar sehr gut. Ja. Gut, soviel zum Thema Knee-Sleeves.
Genau.
Peter, du hast mir gestern gesagt, das ist eine Frage aufgetaucht, ganz ein anderes Thema jetzt, nämlich im anatomischen Bereich, und zwar zum Thema ISG, das sogenannte Iliosakralgelenk oder Articulatio Sacro.
Genau.
Iliosacralis.
Iliosacralis.
Es gibt nämlich den umgekehrten Ausdruck im Lateinischen. Manchmal, in manchen lateinischen Büchern, also wundert sich nicht. Das ist alles das sogenannte Iliosacralgelenk.
Und auf du hast jeden gesagt, Fall, wollte ich nicht unterbrechen, um die Frage zu stellen. Hat mich jemand gefragt, der hat immer wieder Probleme mit dem ISG-Gelenk. Jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht, dass der Alex gleich vorbereitet, was das überhaupt ist und was da Probleme auftreten können. Und vielleicht dann nachher, was man trainingstechnisch machen kann, wenn man da immer wieder Probleme hat oder von wo das im Training kommen kann.
Genau, also grundsätzlich für alle, die jetzt nur zuhören und nicht zuschauen, ich versuche es natürlich so detailliert wie möglich zu erklären. Wenn ihr das sehen wollt, ich habe mit der Hand jetzt eine Wirbelsäule, keine echte, mit einer Beckenschaufel drauf, ja. Das bedeutet, dass er das besser zahlen kann. Die Wirbelsäule ist schon ziemlich ramponiert. Der ist eigentlich im Arsch, ne? Der hat gescheite Skoliose, einen Rundrücken hat's auch.
Früher hat man gesagt, das ist sicher Gewerkschaftler gewesen.
Das ist ein Beamter. Die hintere Längsband ist im Arsch, ja. Also da ist alles instabil. Ja, wahrscheinlich war ein Gewerkschafter vorher Kunst, rhythmische Sportgymnastik und dann Gewerkschafter. Dann kriegst du sowas zusammen. Aber grundsätzlich, das Iliosakralgelenk liegt zwischen Kreuzbein. Das ist ganz unten bei der Wirbelsäule, die letzten 5 zusammengewachsenen Wirbeln und dem Os Ilium, das ist das sogenannte Darmbein, deswegen Iliosakralgelenk, ja, das ist die Beckenschaufel, die man seitlich da, wenn man reindrückt und den Knochen seitlich im Lendenbereich spürt, ja, das ist die Beckenschaufel, das Gelenk liegt da dazwischen drinnen. Eigentlich ist es kein richtiges Gelenk, sondern, ich meine, nicht so eins, wo man glaubt, man kann richtig gut bewegen. Es ist ein sehr, sehr, sehr unbewegliches, straffes Gelenk, das mit stärksten Bandstrukturen gesichert ist, hat auch die Gelenksoberfläche, der sehr, sehr, sehr zackig ist. Das heißt, mehr oder weniger, da ist nicht sehr viel Bewegungsspielraum, außer man wird schwanger und unterschiedliche Hormone, ich hoffe, ich sage es richtig, Oxytocin und so weiter, lassen diese Bandstrukturen etwas lascher werden.
Nachgeben.
Genau. Und somit kann sich das Ganze ein bisschen mehr bewegen. Da gibt es solche Bewegungen, die heißen Nutation und Counternutation, was man erinnern kann. Und das ist für einen Geburtsvorgang sehr wichtig. Die wenigsten wissen, dass ich eine Hebamme Ausbildung habe.
Die wenigsten werden wissen, dass ich ihr Kind auf die Welt gebracht habe. Also nicht selber, sondern ich habe es gefangen.
Das
weißt du jetzt nicht.
Nein. Ja. Vielleicht unterbrechen wir jetzt ganz kurz das Iliosakralgelenk und huch uns die Geschichte ab. Peter, das wissen die wenigsten, das kann ich vielleicht kurz vorwegnehmen. Der Peter war, ich glaube, 10 Jahre bei der Berufsrettung.
Ja, sowas, genau.
Hat mehr Menschenleben gerettet als die Erfindung des Antibiotikums. Ja. und wie hast du dann die Geburt miterlebt?
3 Uhr in der Früh. Im 6. Wiener, 6. oder 7. Wiener Gemeindebezirk haben wir drohende Geburt,
die
Berufung. Ja. Und das war eine witzige Situation, weil ich beim Bundesheerpraktikanten mitgehabt da.
Okay.
Und bei uns im Rettungsauto, wir haben unseren Notfallrucksack gehabt und immer ein Geburtenpaket. Ja, das hat so als Geburtenbackel, hat man gesagt. Ja.
Ja.
Und wir gehen da rauf und so, was der 3 in der Früh verschlafen, ja, und ich so, na, und wie weit sind wir? Na ja, ich glaube, und da hat der Kopf hier rausgeschaut.
Ja.
Also, okay, also Spital wird sich nicht mehr ausgehen. Ja. Ja, ich bin kein Profi, was Geburten angeht, aber meine letzte Fortbildung in dem Bereich, zu dem Zeitpunkt 8 Jahre her, ja.
Du hast eine Fortbildung in dem Bereich gehabt?
Ja, über Ausbildung gehabt. Also in der Grundausbildung hast du das, glaube ich, oder in der Ausbildung hast du das, glaube ich, 10 Stunden oder so.
Okay.
Und Fortbildungen hast du dann so gut wie nie. Na, auf jeden Fall ich zum Bundesheerler Geburtenpackel her, weil ich glaube, das wird sich nicht mehr ausgehen. Und der so, das habe ich im Auto liegen lassen. Ne?
Ja.
3. Stock war das. Und ich, das wirst du jetzt holen müssen. Und filmreif dort, was macht man, wenn drohende Geburt ist? Was macht man in jedem Film?
Na, die Hand halten.
Naja, das
gemeinsam
auch, ja.
Gemeinsam schreien, atmen.
Ja, aber was ist...
Aber heißes Wasser holen?
Handtücher und heißes Wasser. Also, ich habe mir nur gedacht, okay, ich habe keine Geburtenpacke. Ja. Was ist da drin einmal? Fetzen und was zum Nabelschnur ausschneiden? Ich brauche Handtücher.
Ja.
Okay, für Handtücher dann eigentlich ist deine einzige Aufgabe, dass du auf der Couch klingen. Die werdende Mutter, einzige Aufgabe ist, dass das Kind nicht fallen lässt, dann wenn es kommt. Das heißt, in der Situation sofort das Kind aufgefangen. Ja. Sie ist eklig, aber das glaubt man nicht, was das für einen Anpressdruck erzeugt, so ein Kind.
Ich bin sprachlos.
Kindfanger. Otrickert. Und wie mein Bundesheerler gekommen ist mit Geburtenbackel, bin ich eigentlich schon mit Kind gestanden und habe das Kind geschaukelt.
Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, wie er jetzt wieder aufs ISG kommen soll.
Jetzt tut mir leid, aber das ist so eine Zeit.
Aber gut, also normalerweise, wenn das ein Publikum sitzen würde, würde ich sagen, das ist ein blaues Wert. Klatscht bitte daheim vor dem Monitor oder vor der Box Handy. Oder vor dem Handy, weil das ist wert. Ja.
Also jetzt die Dame auf jeden Fall hat das, da haben alle Hormone genau das gemacht, was sie sollten. Sie haben das Becken geöffnet.
Und deine beruhigende Stimme, muss ich sagen, glaube ich.
Ja, weiß nicht, ob ich da so ruhig war.
ich versuche das.
Bitte, versuch
wieder. Ja, weiter. Also wir reden über das sogenannte Iliosakralgelenk. Sehr straffes Gelenk, wie bereits gesagt. Auch für den Gang wichtig, der Fuß ist ein bisschen beweglich. Das Problem ist allerdings, wenn das sich ein bisschen verschiebt. Und dann führt das Ganze zu, erstens einmal starken Schmerzen und zweitens zu einem Gefühl, als könnte man keine Kräfte mehr ableiten. Ja, und gleichzeitig einer stark kontrahierenden Bauch- und Rückenstreckermuskulatur, das weiter zu Schmerzen führt, weil das wie ein Spasmus anfühlt. Ja, und ich kann das richtig vorstellen, wie das ist. Ich habe das selber mal gehabt. Ja, dann da kannst du zum Krankenhaus stützeln lassen, für die Spritzen, das brauchst. Ja. Ja. Auf jeden Fall, was kann man dagegen tun, dass das sich verschiebt oder mehr verschiebt, als das eigentlich der Fall sein sollte? Und dazu gibt es 2 Dinge. Nummer 1, man muss sich überlegen, eigentlich gibt es nur ein Ding. Man muss überlegen, welche Muskulatur zieht da drüber und sichert das Iliosakralgelenk. Und das ist, drüber ziehen direkt, tun in dem Bereich unten einen Haufen Rückenstrecker. Indirekt drüber ziehen tut die schräge Bauchmuskulatur und auch die gerade Bauchmuskulatur, das sichert das Ganze ebenfalls von zusätzlicher Bewegung. Und vor allem indirekt die seitliche Gesäßmuskulatur. Wenn ich beim Stand die seitliche Gesäßmuskulatur aktiviere, dann drückt es die Beckenschaufel richtig in das Sakrum hinein und es kommt zu so einem sogenannten Kraftschluss. Das heißt, die die Form des Gelenks führt zu einem Formschluss. Nur wenn der Formschluss nicht gegeben ist und es zu Verschiebungen kommt und zu Schmerzen, dann brauche ich zusätzlich dazu noch einen gewissen Kraftschluss. Und das macht vor allem, wie gesagt, die Gesäßmuskulatur und hier vor allem die seitliche Gesäßmuskulatur. Bedeutet, ich muss wie Sau Rückenstrecke trainieren, seitliche Gesäßmuskulatur trainieren. Und das ist bei den Männern meistens der Fall, weil das tun sie überhaupt nicht. Mhm. Also wenn man sich anschaut, wie lange die einen einbeinigen Seitstütz halten können, die brechen nach 10 Sekunden zusammen. Ich bin einer davon. Ja. Da darf man sich nicht wundern, dass da irgendwas einmal passiert, wenn man dann mit 250 Kilo dann Knie beugt oder 300. Und die Bauchmuskulatur. Zusätzlich dazu würde ich davon abraten, alles zu machen, wo man sich unter Last auf etwas draufsetzt oder etwas berührt. Das heißt, Boxquats würde ich komplett weglassen. Weil wenn ich zum Beispiel eine ganz minimale, funktionelle oder morphologische, völlig egal, Beckenschiefstellung habe, ja, dann berührt immer eine Seite des Beckens diese Box früher und dann ist die andere. Und dann kommt es immer wieder zu einer leichten Verschiebung im ISG. Mhm. Und das kann eventuell wieder zu einem ISG-Problem führen. Das heißt, alles das einmal weglassen. Ja, Nummer eins und Nummer zwei, wirklich dreimal in der Woche Minimum, eigentlich fast bei jedem Training dazu, Rückenstrecker, Bauch und vor allem seitliche Gesäßmuskulatur trainieren. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, das ist ja nicht, das ist ja genau das braucht man. Also, das wäre meine Meinung zu dem Ganzen. Mhm. Fällt dir noch was ein dazu?
Na, zeig her noch einmal. Gerade Bauchmuskulatur hast du gesagt, aber die ist ja von Schambein zu Brustbein.
Richtig, Schambein zu Brustbein, aber das ist mehr oder weniger, also das sind alle Gelenke, die dazwischen liegen, ja, werden durch die Bauchmuskulatur gesichert.
Okay.
Und das ist auch das Iliosakralgelenk. Also das ist zwar sehr indirekt, aber es funktioniert ja tatsächlich. Ja, ja, die Bauchmuskulatur, eine zu schwache Bauchmuskulatur führt meistens zu nicht optimalen Nutation- und Counternutation-Bewegungen, okay, die da drinnen stattfinden.
Ja, ja.
Somit ist die sehr indirekt, aber sie ist daran beteiligt. Dass das,
Transversus, ne?
Dass das dabei ist. Genau, Transversus, schräg, also Obliquus internus und externus ebenfalls. Ja.
Ja. Auf Folgen.
Ja, jetzt halt es ein bisschen. Ne? Das war ziemlich instabil. Wir haben sie gerade stabil gemacht, weil wir über die Bauchmuskulatur geredet haben, ja. Ja, L4, L5 schaut ganz schlecht aus, ganz schlecht. Also, da tut's einem weh. Da tut's einem weh. Ja.
Okay, das heißt, das ist aber, ich habe nämlich, ist jetzt nicht so, dass ich viele Athleten habe, die damit Probleme haben, aber immer wieder einmal ist das was, wo Kraft-3-Kämpfer anfällig sind dafür.
Das liegt da zum Teil daran, dass eben durch ein rein symmetrisches Training, ja, doch gewisse, wenn ich nicht zu 100% dafür geboren bin, ja, mhm, wo es immer, vor allem wenn man lange Extremitäten hat, ja, dass immer nur rein symmetrisches Training eventuell wirklich zu Problemen führt. Ja, sagen wir so. Dass er in ich würde doch die eine oder andere Übung, ob es jetzt weit vom Wettkampf weg ist oder durchgehend, einbauen, wo der Einbeinstand, weil dadurch wieder die seitliche Gesäßmuskulatur wirklich viel, viel stärker mitgenommen, wo der Einbeinstand stark trainiert wird. Ja. Und also, ob das jetzt Step-Ups sind, Peterson-Step-Ups, ob das so semi-unilaterale Geschichten wie Ausfallschritte oder Ausfallschritt-Kniebeuge sind, das heißt, damit dahingestellt, aber irgendwas in die Richtung sollte dabei sein.
Mhm. Ja. Das heißt, könnte es auch der Grund sein, warum ich das jetzt drin habe?
Bitte?
Weil ich meinen Plan...
Die ist deswegen auch drinnen, weil du es einfach lange nicht gemacht hast.
Ja,
so stark. Und ich glaube, dass bei manchen resultiert ein Knieproblem daraus, wenn die Hüften sehr stabil ist. Ja, das ist bei dir der Fall. Weil
instabile.
Entschuldigung, ja genau. Wenn ja. Sag mal so, wenn das ISG-Gelenk das ausgleichen kann, ja, irgendwo ist, bei irgendwem kommst du eventuell zu Problemen, wenn ich immer nur bilateral trainiere. Und bei manchen ist so das Kniegelenk. Ja, wenn die Hüfte ein bisschen instabil ist, wie du richtig sagst, bei manchen spielen wir es gleich in der Hüfte oder was auch immer, bei manchen im ISG, aber da sollte man dran arbeiten.
Ich bin extrem schlecht unilateral, alles was unilateral Unterkörper angeht im Vergleich zu...
Und das nämlich ist arg, weil es gibt ja sowas, das hast du schon mal gehört, sowas wie ein bilaterales Defizit normal. Ja. Bei einem Untrainierten ist es eigentlich so, dass wenn man die Kraft der linken mit der Kraft der rechten Extremität addiert, kommt ein höherer Wert raus, als wenn man bei der gleichen Bewegung mit beiden Extremitäten irgendwo andrucken würde, ja. Mhm. Bei uns zwar ist das sicher unterschiedlich.
Extrem.
Und das liegt einfach an der Geschichte des Sports, den wir hinter uns haben. Und das ist ja nichts, was man nicht in den Griff kriegt, ja. Aber es dauert einfach, und du wirst sehen, es geht viel schneller auf, als man glaubt.
Also hin und wieder mache ich noch ganz wenige Personal Trainings und ich habe Kundinnen, die machen Bulgarian Split Squats oder Ausfallschritt Kniebeugen oder sonst irgendwas mit Zusatzlast von 40 Kilo und das und die Maximalkraft beim Beugen ist unter 100 Kilo. Ja. Und die machen das auf 10, 12 Wiederholungen mit 40 Kilo Zusatzlast. Also 20er rechts, 20er links oder 28er rechts, 28 links. Also das ist für mich oft, oder das ist für uns als Trainer oft extrem schwer nachzuvollziehen, dass das überhaupt geht.
Ich habe 2008, bevor ich mit den Wettkämpfen angefangen habe, da war ich noch Trainer im John Harris und ich weiß, damals haben wir zu wenig Gewicht gehabt fürs Kniebeugen. Und wir haben uns was einfallen lassen müssen, okay, wie man die Beine trainiert, und ich habe auch nicht so viel Knie gebeugt, muss ich sagen. Aber da war meine Maxleistung im Kniebeugen, also 2008 war meine Maximalleistung im Kniebeugen 180 Kilo, das muss man sich mal vorstellen. Und ich habe 10 Wiederholungen in Bulgarien Split Squats gemacht mit 110 Kilo.
Das ist ein Wahnsinn.
Wenn ich einmal mit denen jetzt runtergehe, ja, habe ich das Gefühl, als würde man die Patella abreißen. Ja.
Also das ist wirklich arg. Das ist nämlich auch insofern interessant, weil ich habe heute mit der Langmartina unten kurz drüber gesprochen, dass es sich jetzt mittlerweile so entwickelt, dass Leute oder Athleten mit Kraft-3-Kampf in Sport einsteigen. Mhm.
Das also stimmt, ja.
Dass man jetzt so in den Sport einsteigt. Und ich glaube, dass das eine schlechte Entwicklung ist eigentlich, auch wenn wir jetzt Powerlifting-Coaches sind. Aber wir sind jetzt auch gerade beide wieder so in der Richtung, dass man sich wieder in ein breiteres Sportfeld entwickeln.
Gerade machen wir vor allem zeitlicher Deltoideus und Latissimus, wenn wir Bodybuilding machen.
Na, aber generell, dass man schaut, dass man einfach funktionaler durch den Alltag geht. Ja, weil eins muss man schon ganz ehrlich sagen, und das ist auch so super, ich die Trainingsphilosophie zum Beispiel von Mike Tashira und so finde, ist, was auch ein bisschen aus der Richtung gekommen ist, 3 Übungen, wobei eine Übung Kniebeugen, basiertes Kreuzheben und Schulterdrücken ist, reicht nicht für die sportliche Entwicklung eines Menschen, ja. Wenn er nicht vorher schon extrem breit gut breit aufgestellt war. Weil das, was du jetzt gesagt hast mit den Split Squats, kommt ja daher, ich meine, wie du Sport studiert hast, hast du alles Mögliche gemacht und alles Mögliche gut gemacht, ja. Und bevor ich mit Kraft-3-Kampf angefangen habe, habe ich nichts gut gemacht, aber viel gemacht, ja. Also, sei es ein bisschen Crossfit, sei es eben wieder, was ich jetzt wieder ein bisschen mache, ein bisschen Brazilian Jiu-Jitsu wieder dazu. Ich habe vorher Lacrosse gespielt und
du warst im Nationalteam.
Ja, der B-Kader.
Ja, ja, wurscht.
Aber ist ja wurscht. Breitere, also Dinge, ich bin Radfahren gegangen, ich war Mountainbiken oder lauter solche Dinge. Das heißt, man ist im Gesamtbewegungsumfeld breiter als Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben.
Kann mich nicht erinnern, jemals eine... Also ich habe die letzten 5 Jahre wirklich damit verbracht, bei fast jedem Training, dass ich Angst habe, dass was passiert.
Ja.
Ich kann mich nicht erinnern, dass es vorher der Fall war.
Ja.
Das kann jetzt einer sagen, okay, es hat mit dem Alter zu tun, aber ganz ehrlich, okay, 60 bin ich auch noch nicht. Ja. Und ich glaube wirklich, dass es, man vergisst, also weißt du, in den meisten Trainerausbildungen, weil der Andi und ich sind jetzt gerade wieder dabei, das neue Trainingsplanungsbuch zu schreiben. Mhm. Und da haben wir uns ja, wird komplett neu, wir nehmen das Alter gar nicht heran, um zu checken, was da drinnen steht. Aber ich habe mir zum Ziel gesetzt, wieder diese Trainingsprinzipien mal reinzuschreiben. Und ich bin draufgekommen, dass die leider sehr stark in Vergessenheit geraten sind. Ja, nämlich, dass man generell einmal eine allgemeine Ausbildung, sportliche Ausbildung hat, bevor man zum Speziellen kommt. Ja, ja. Prinzip der Altersgemäßheit und so weiter, ja. Wann man was genau macht. Und das spricht ja genau das an, was du gesagt hast, nämlich, dass man zuerst eine sehr, sehr allgemeine Ausbildung genießen sollte, das sehr sinnvoll ist, und dann kann man auf dieser allgemeinen Ausbildung spezifisch drauf trainieren, ja, und ich bin auch der Meinung, dass das der Fall sein sollte. Das ist das Entscheidende, es hat eine längere Karriere als Resultat, und eine längere Karriere heißt, dass ich stärker, dass ich das Potenzial habe, länger stärker zu werden.
Schau dir alle gute Athleten von dir an, die du jetzt bei dir so trainierst, gibt's einen oder eine, die vorher nichts anderes gemacht hat, bei mir nicht.
Ja, bei mir eigentlich überhaupt nicht, nämlich. Wenn ich schaue, das Orge ist ja, dass da sogar der Jan Radl schlagt.
Was heißt sogar?
Und, wenn man sich den anschaut, ja. Ich denke mal, 121 Kilo, der Mensch macht, schlagt Radeln, aber perfekte, ja, also das ist auf einer Linie. Also die Sportstudenten schaffen das nicht. Ja, die waren perfekte.
Und der hätte aber vorher 3,33 und macht dann das raus und weg.
Da muss man sagen, das darf nicht verloren gehen.
Ja.
Ich hab dann oft immer, ja, pass auf, ja, aber eigentlich ist das ein Blödsinn. Das ist es, weil ich kann's nicht.
Es ist, also der Zugang, das ist ja bei mir auch so, der Zugang als Coach ist ja immer so, ich versuche ja immer eher im Kraftsport einen Decker zu unterfordern, ja, als zu überfordern. Ja. Und ich glaube, das ist unser Sicherheitsgedanke, den man oft hat. Aber in Wahrheit ist also gerade so, der hat er sogar Turnen gemacht, ja, eine Zeit lang, was ich weiß. Ja, und der ist immer noch gut. Und wenn es da um Rumpfsachen oder sonst was geht, man würde es nur nicht glauben. Oder wenn man sich, was mir gerade vorher eingefallen ist, wenn man sich in Egerball anschaut, der ist ja Crossfit-Trainer, ja, zumindest Teilzeit, und der lebt eigentlich in der Crossfit-Box. Der hat reißen, stoßen, dann macht er irgendein Blödsinn wieder, in der Saison weniger, aber der hat ein viel höheres Bewegungsspektrum. Die Babsi geht laufen, schauen, was die Martina alles macht.
Es ist aber, denke ich mir oft, wenn ich es einen Tag machen würde, ich denke mir, ich setze mich von Maschinen, wenn ich mal einen freien Tag habe, und auf der Maschine mache ich Mangeldrucken. Kann man nicht viel passieren, ja. Die ärgsten Sachen, ja. Omega-Tipps. Oder keine Ahnung, was der, ja. Ja, aber das ist sehr wichtig. Und ich kann man, um das abzurunden, ich glaube, auf das kann man nur immer wieder hinweisen. Versucht so ein bisschen außerhalb des Kraft-3-Kampf-Tellerrandes zu blicken, um diese Probleme in den Griff zu bekommen. Und Probleme werden auftreten, früher oder später. Oder bei einem halt im ISG, beim anderen halt woanders, ja. Aber das ist ein wesentlicher Faktor, wie man das auf lange Sicht in den Griff bekommt.
Aber das kann man ja auch mit einer normalen Trainingsplanung, also drum glaube ich, machen wir jetzt die Trainingsplanung auch nicht so extrem schlecht, weil ich gebe eigentlich nahezu nie einen Plan raus, wo nur die drei Grundübungen drinnen stehen, wenn ich weiß, dass der sonst nichts macht. Ja. Es gibt eine, die hat das ist die GAP Barbara. Die hat nur die Grundübungen drin, weil die so extrem viel rundherum sowieso macht. Weil sie Trainerin ist in der Crossfitbox. Ja. Das heißt, die möchte nur ein bisschen minimale Unterstützung bei der Trainingsplanung, was die Grundlifts angeht. Aber ansonsten einfach Variety im Trainingsplan drinnen zu haben. Ich habe nämlich gestern lachen müssen, weil gestern habe ich wieder für eine neue Athletin einen Trainingsplan geschrieben, die auch ästhetische Ziele dazu hat, weiß ich nicht, wie die auf mich gekommen ist, aber.
Verständlich.
Ja,
du hast mir heute gesagt, dass den Gürtel immer mehr ein Loch weiter zumachen
muss. Stimmt,
bald muss man leere Löcher einstanzen.
Das ist Martina schuld, ja.
Ja.
Was ja gut ist. Na, aber auf jeden Fall, sind da halt die Grundübungen drinnen. Sind da die Grundübungen drinnen und halt sehr viel Volumen an Assistenzen, was niemanden schadet.
Ja.
Auch Richtung Wettkampf. Eine Frage ist auch noch reingekommen, wie wir das mit den Wiederholungsanzahlen halten, von Off-Season Richtung Wettkampf. Und eigentlich hat er sich die Frage selber beantwortet, vom mehr zu weniger. Vom Unspezifischen zum Spezifischen.
Genau. Du darfst halt, ich bin der Meinung, dass die Wettkampfübung niemals auch in der Off-Season, also nicht sehr lange zumindest, also weglassen sollte das meiner Meinung nach kaum werden. Ja, und zumindest einmal in der Woche drinnen. Und ich würde die Spezifik wenigstens so halten, dass ich zumindest mit 80% arbeite. Ja. Das machst du sogar in der Off-Season, weil du planst, also in der Off-Season sage ich, im Deload, du planst einen Deload immer mit 5x7 so ähnlich. Ja,
ja, das ist genau. Sehr oft voll.
Und 5x7 ist ziemlich genau 80%. Ja, dass du hast sogar im Deload, obwohl du weit weg bist von irgendwas, was nur annähernd belastend sein könnte, trotzdem bist du auch im Deload, ja, oder sind es bei 78-80%.
70-75% sind es bei mir bei den meisten Deload.
Wirklich?
Ja.
Also, weil
für aber mich bewusst.
5x7 ziemlich genau.
Ja, aber
80er, ja.
Aber bewusst. Ja. Bewusst relativ. Vielleicht aber in der Grundübung.
Ja, cool, ja genau.
Und, und holen wir den Deload übers Volumen dann meistens.
Richtig, ja. Und es macht schon Sinn, dort halbwegs spezifisch zu bleiben, aber sonst sind wirklich viel Variation zu holen.
Ja, genau. In allem. Das heißt, alles zu machen, was findet.
Ich glaube, sowas muss man über viel selbst ausprobieren und zwar nicht nur an sich selbst, sondern auch an Kunden irgendwann mal rauszufinden.
Mhm. Aber ich glaube, das wird sicher eine Entwicklung der nächsten Jahre sein, dass die Leute draufkommen, dass Kraft-Dreikampf eigentlich, auch wenn man da gegen unsere eigene Sportart spricht, eigentlich ein Teil des Sportes ist. Ja? Mhm. Das ist die Maximalkraftentwicklung des Krafttrainings, oder die Maximalkraftsparte von Bodybuilding.
Ja, stimmt. Was, ja. Genau das ist.
Ja.
Und das sollte sein. Die Maximalkraftsparte vom Bodybuilding. Und Bodybuilding ist eine Riesenvariation an
Bewegungen. Krafttraining.
Ja, genau.
Oder von Training.
Ja, ja. Ja.
Training im Studio.
Ja. Ja. Gut, aber es ist eigentlich alles Bodybuilding.
Ja, eben. Aber nur weil viele müssen sagen, ja, Bodybuilding, Powerlifting, Powerbuilding, alles der gleiche
Breite. Ja. 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 Gut, Powerbuilding ist schon was anderes. Das ist von Michael Hearn.
Ja. Brazilian Powerbuilding gibt es auch.
Von wem sind das? Vom
das ja. Na, da lehne ich mich zu weit. Also
okay, ja. Ja.
Na, aber ich glaube,
passt.
Soweit.
Also, wenn Sie ja wieder Fragen habt, bitte wieder an Peter richten oder an mich natürlich. Offiziell auf Instagram, Babel Program.
Genau, oder einfach wieder an die E-Mail-Adresse, die wir wieder unten in die Box reinschreiben. Das hat eh super funktioniert. Da sind eh auch schon Fragen reingekommen das letzte Mal. Ja.
Azo Equipment, wir sagen, wir haben da eh fast alles.
Peter hat
ein eigenes Lager gemietet bei diesem Self-Storage. wirklich jetzt, wo haufenweise Equipment drinnen liegt. Ja.
Stimmt.
Ja.
Aber das wäre wirklich auch super, wenn es Equipment gibt, das euch interessiert. Sei es jetzt nicht nur Ausrüstung, sondern vielleicht auch Gym-Equipment, das euch interessiert,
ja, ja.
Wie man das verwendet oder in den Trainingsplan rein implementieren könnte, bitte einfach Frage stellen. Ja, Stangen oder sonst was, wir haben da
alles. Erstens einmal, haben wir alles da, ja. Und was wir nicht haben und ihr stellt die Frage, kaufen wir. Ganz einfach. Stimmt, ja. Ja. Passt, dann sehen wir uns das nächste Mal.
Ja, oder beides.
Danke.